Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Alltag, Christsein im Alltag. Ich habe da so ein schönes Teil, was mich durch meinen Alltag begleitet. Das hat inzwischen wahrscheinlich fast jeder. Mein Handy hat da so eine besondere App, da steht Aufgaben drüber. Das hat auch fast jedes Handy, aber nicht jeder benutzt das. Ich benutze das sehr fleißig und zwar so viel, dass es meinen Alltag prägt. Und zwar so positiv und negativ prägt, dass ich dem gar nicht mehr entkommen kann. Also diese To-Do-Liste, diese Aufgabenliste, die hilft mir so gut, dass ich ganz viele Dinge machen kann und nur ganz selten etwas vergesse. Meistens auch schon weit voraus an Dinge denke und Leute rechtzeitig an irgendwas erinnern kann oder mich selbst an irgendwas erinnern kann. Und dann aber auch, was der Nebeneffekt davon ist, ist, da stehen also an Tagen wie heute, stehen so 5, 6 To-Dos da drin. Es gibt auch Tagen, also meistens Montag ist so ein Tag, weil ich dann in der Woche davor immer alles, wo ich nicht richtig weiß, wann ich es machen soll, wird auf Montag der nächsten Woche verschoben. Und dann Montag ist dann so ein Tag, wo in der Regel dann mehr als 30 Einträge da drin sind. Die mache ich nicht alle an dem Montag, aber an dem Montag muss ich dann drüber nachdenken, wann ich sie im Laufe der Woche machen will. Und das ist dann der spannende Punkt an diesem Montag, wo mich dann diese Liste manchmal auch ein bisschen erschlägt, wo ich erschlagen bin von den Dingen, die ich mir selbst zumute, von den Dingen ein bisschen unter Druck gesetzt fühle sogar, den Sachen, die ich mir alle vorgenommen habe für diesen Tag. Und wenn dann Mittag ist und am Mittag ich noch immer nicht mal die Hälfte dieser To-Dos gelesen habe, ganz geschweige davon, sie umgesetzt zu haben, dann wird's richtig kribbelig. Und dann kommt es sogar vor, dass ich dann so hin und wieder auch mal meine eigenen Gebetszeiten, die ich mir vorgenommen habe, verpasse. Weil ich so kribbelig bin von meiner To-Do-Liste. Ach, und das als Pastor, ist furchtbar. Und ich gebe es auch noch zu hier, es ist schon komisch, ja. Christsein im Alltag, was prägt denn euer Christsein im Alltag? Also ich merke, diese ganz weltliche To-Do-Liste prägt schon meinen Alltag mindestens so stark wie mein Christsein. Glücklicherweise habe ich auch ein paar christliche Einträge drin, damit das nicht zu kurz kommt. Also Christsein. Ihr merkt schon an dem, was ich sage, mein Christsein im Alltag steht vor ganz ähnlichen Herausforderungen wie euer Christsein im Alltag und das der meisten anderen Menschen auch. Christsein im Alltag habe ich darum eine Predigtreihe genannt, die wir die nächsten 2 Monate einmal durchgehen wollen. Es sind so 6 bis 7 Predigten, die wir gemeinsam hören werden, wobei die 7. Predigt ist eigentlich gar keine Predigt, weil da brauche ich euch dann nämlich zu. Aber davon könnt ihr entweder im Editorial des Gemeindebriefs was lesen oder ihr werdet es im Laufe der nächsten Sonntage noch mitbekommen, wie der 7., das ist ein Hörgerät, es ist nicht das Mikrofon hier, ja, nur das, nicht, dass er denkt, alle gucken nach hinten zur Technik, es war nicht die Technik. Also im Laufe der nächsten Sonntage werdet ihr mitbekommen, werde ich immer wieder einladen und dann werden wir gemeinsam einen 7. Gottesdienst zu diesem Thema gestalten. Was macht unser Christsein im Alltag aus? Ich möchte uns herausfordern mit dieser Predigtreihe. Was unterscheidet einen christlichen Arbeiter oder Angestellten von seinem nichtchristlichen Kollegen? Was unterscheidet die christlichen Bewohner vom Haus Schöntal von denen, die mit Christsein und Kirche nicht viel zu tun haben wollen? Was unterscheidet einen christlichen Schüler und eine christliche Schülerin von einem nichtchristlichen Mitschüler? Macht es einen Unterschied, ob man als Christ oder als Nichtchrist Sozialleistungen bezieht? Verbringe ich als christlicher Rentner meine Zeit anders als ein Ruheständler, der keine Beziehung zu Jesus Christus hat? Habe ich als Christ im Alltag weniger Berührungsängste zu Menschen, die mir fremd sind, als andere? Bemühe ich mich im Glauben an Gott als den Schöpfer mehr um die Umwelt als jeder andere, der diesen Glauben nicht hat? Bin ich als Christ vielleicht sogar so begeistert von Christus und meinem Christsein, dass ich gar nicht aufhören kann, davon anderen zu erzählen? Christsein im Alltag. Beginnen wir heute mal mit der Grundlage des Christseins, mit Christus. Letzten Sonntag war ich zwar hier im Gebäude, aber nicht hier im Gottesdienst. Das lag daran, dass ich im biblischen Unterricht war. Und gemeinsam mit den Teenagern des biblischen Unterrichts, da haben wir darüber gesprochen, wer Christ ist und wie man Christ wird. Wer ist Christ und wie wird man Christ? Und dabei stellten wir fest, dass zum ersten Mal die Menschen, die Christen in der Stadt Antiochia auch Christen genannt wurden. Apostelgeschichte 11, Vers 26 haben wir da gelesen. Also nicht irgendwelche Leute in Antiochia wurden Christen genannt, sondern es wurden diejenigen Christen genannt, die Christus nachgefolgt sind, die an Jesus glaubten, die als Jünger und Jüngerinnen bezeichnet wurden. Und erst danach haben die dann irgendwann die Bezeichnung Christen auch für sich selbst angenommen. Christsein hängt mit Christus zusammen. Ohne Christus kein Christsein. Christsein im Alltag heißt zunächst einmal, in Verbindung mit Christus zu sein. Ohne Christsein, ohne Christus geht gar nicht. Und da sind wir schon bei der ersten Herausforderung des Christseins im Alltag. Es gibt nämlich zwei Wege. Deswegen habe ich auch mal so ein Bild, ein Foto mit zwei Wegen auf den ausliegenden Blättern abgedruckt. Es gibt zwei Wege, die ich gehen kann. Nicht zwei Wege durch den Wald, sondern zwei Wege durch mein Leben. Zwei Wege durch das Leben in dieser Welt. Den einen Weg, den können wir mit Christus gehen. Das ist Gottes Weg. Aber es gibt ganz offensichtlich auch bei allem, was wir tun, immer einen anderen Weg. Ein anderer Weg, der sich manchmal sogar als Abkürzung zeigt oder als etwas, was verlockender und interessanter aussieht als der erste Weg. Das ist der andere Weg, den können wir auch gehen. Unsere Wege, die wir gehen, können also Gottes Wegen entsprechen, aber sie können ganz offensichtlich auch unsere eigenen Wege bleiben und überhaupt nicht Gottes Wegen entsprechen und überhaupt nichts mit Gott und Christsein zu tun haben. Meine Wege und Gottes Wege habe ich darum die heutige Predigt mal überschrieben. Starten wir also gleich mal mit der Unterscheidung zwischen meinen Wegen und Gottes Wegen. Gottes Wege sind nicht identisch mit unseren Wegen. Wer war am 10. Januar alles bei unserem Quizabend? Ja, einige, aber nicht alle. Also, da gab es eine spannende Frage und die spannende Frage war: Wer ist 106 Meilen von Chicago unterwegs, hat einen vollen Benzintank und eine halbe Packung Zigaretten dabei und trägt nachts im Dunkeln Sonnenbrille? Dörgi grinst schon da hinten. Die richtige Antwort war? Dankeschön, Blues Brothers. Die beiden Gauner Jake und Elwood machen sich in dem Film auf dem Weg im Auftrag des Herrn auf ehrliche Weise 5.000 US-Dollar zusammen zu verdienen, und das ist völlig fremd für sie, etwas ehrlich zu verdienen. Und so ist es erstmal total fraglich, ob es ihnen gelingen wird, auf ehrliche Weise 5.000 Dollar zu bekommen für ein soziales Projekt des Waisenhauses. So fuhren die Blues Brothers ihre Wege und ein Stück weit fuhren sie an einigen Stellen auch Gottes Wege. Aber da gibt es einen ganz großen Bereich in ihrem Leben, wo sie nicht Gottes Wege fuhren. Ein paar Irrwege, wo auch nicht unerhebliche Schäden auf dem Weg passieren. Unsere Wege sind manchmal, aber nicht immer mit Gottes Wegen identisch. Und das ist nicht nur bei Jake und Elwood so, das ist auch in meinem Leben so. Gottes Leben sind nicht immer identisch mit unseren, mit meinen Wegen. Gott selbst sagt dazu im Propheten Jesaja einmal: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Unterscheidung ist gefragt. Nicht jeder Weg, der naheliegend ist, nicht jeder Weg, der breit und gut ausgebaut ist, nicht jeder Weg, der nach einer Abkürzung aussieht, ist auch automatisch der richtige Weg. Mir ist wichtig, dass ich mir selbst darüber im Klaren bin, dass mein Weg nicht immer der richtige ist. Die von mir eingeschlagenen Wege sind nicht immer Gott gewollt. Und schon gar nicht sind es immer die besten Wege für mich und auch nicht für andere. Möglicherweise, sogar wahrscheinlich, ist das bei euch auch so. Darum mein Tipp, mein erster Tipp für heute: Wir sollten grundsätzlich mal davon ausgehen, dass wir nicht automatisch auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Das ist bei euch so, das ist bei mir so und das ist bei allen anderen Menschen auf dieser Welt auch so. Wenn ihr also das nächste Mal von jemandem gesagt bekommt, dass ihr möglicherweise nicht auf dem richtigen Weg seid, dann sagt doch nicht einfach reflexartig sofort: Das stimmt schon, was ich mache. Ich bin richtig, du musst dich irren. Sondern wenn das nächste Mal jemand zu euch kommt und euch auf irgendeinen vermeintlichen Irrweg hinweisen will, dann sagt doch: Dankeschön, ich denke mal drüber nach. Das wäre schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, um zu erkennen, ob ich denn nun auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg bin. Und genauso ist es, wenn du das nächste Mal in der Bibel liest, eine Predigt hörst oder eine ganz leise Stimme beim Beten sagt: Dein bisheriger Weg ist möglicherweise falsch. Dann sag nicht: Ich bin schon richtig, das habe ich schon immer so gesehen und schon immer so gemacht. Sondern sei bereit, deinen bisherigen Weg in Frage zu stellen. Sei bereit, drüber nachzudenken. Sei bereit, mit Gott ins Gespräch darüber zu kommen, was denn jetzt der richtige Weg für dich ist. Und dann öffne dich dafür, dass du Gottes Wege entdeckst in deinem Leben. Gottes Wege entdecken. Was ist mit Gottes Wegen eigentlich gemeint? Also, was ist eigentlich der Weg Gottes oder was sind die Wege Gottes? Im ersten Teil der Bibel im Alten Testament, da wird als Weg Gottes ein Lebensstil beschrieben, den man im Sinne Gottes führt. Gottes Wege gingen im Alten Testament die Menschen, die sich ganz klar an die Anweisungen des Gesetzes von Mose hielten. Mose sagte darum zum Volk Israel: Wenn du auf die Gebote des Herrn, deines Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, hörst, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, auf seinen Wegen gehst und auf seine Gebote, Gesetze und Rechtsvorschriften achtest, dann wirst du leben und zahlreich werden. Und der Herr, dein Gott, wird dich in dem Land, in das du hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, segnen. Gott sagt seinen Segen zu für die Israeliten, die seine Wege gehen, und er meint das in dem Sinn, dass sie sich an seine Vorschriften halten. Nachdem das Volk Israel später einen Teil des Landes Israel eingenommen hat, wurde Josua und den Israeliten ständiges Glück und ständiger Erfolg zugesagt, wenn sie sich weiter an das Gesetz hielten und so Gottes Wege gehen würden. Wer die genauen Stellen wissen will, kann das wie immer auf den ausliegenden Blättern nachlesen. Da habe ich die entweder erwähnt oder sogar ganz abgedruckt. Wenn ihr also wissen wollt, wie ein jüdischer Israelit auf Gottes Wegen gehen kann, dann muss man die Bibel lesen. Vor allem das Alte Testament und die Bücher von Mose. Da ist haarklein für jede damalige Situation, Lebenssituation beschrieben, wie Jude sein im Alltag aussehen kann, wie es aussehen soll. Weil nur der sich daran hält, der ist ein richtiger Jude, der ist ein richtiger Israelit. Darüber hinaus finden wir im Alten Testament eine ganze Reihe von hilfreichen Psalmen und Sprüchen, die vom Jude sein im Alltag reden. Psalm 119 zum Beispiel ist mit 176 Versen der längste Psalm der Bibel und handelt in 22 alphabetischen Strophen von der Vollkommenheit und Schönheit des göttlichen Gesetzes. Nun war es aber damals schon so, dass nicht alle Israeliten hundertprozentig nach dem Gesetz Gottes lebten. Sogar der Schreiber dieses Psalms, der das Gesetz hoch lobt und preist und mit immer neuen Worten und Bildern beschreibt, wie herrlich und wunderbar dieses Gesetz ist, sogar seine Wege waren nicht identisch mit Gottes Wegen. Er schrieb darum im Psalm 119, Vers 59: Ich überdenke meine Wege, Zu deinen Vorschriften lenke ich meine Schritte. Ich überdenke meine Wege. Zu deinen Vorschriften lenke ich meine Schritte. Was machen wir, wenn wir beim Lesen der Bibel, beim Beten, beim Hören einer Predigt oder beim Gespräch mit anderen Menschen feststellen, dass wir möglicherweise nicht richtig sind mit unserem bisherigen Weg, dass wir ihn ein bisschen korrigieren müssten, vielleicht sogar komplett korrigieren müssten? Woran kann ich denn heute eigentlich Gottes Wege festmachen? Das Gesetz des Volkes Israel mit seinen mehr als 500 religiösen, kulturellen und rechtlichen Vorschriften von damals kann ja nicht mehr so ganz wortwörtlicher Maßstab sein für Nichtjuden, ist ja an Juden gerichtet. Im Neuen Testament ändert sich darum der Fokus mit dem Weg Gottes etwas und es gibt eine andere Erklärung, was es heißt, Gottes Weg zu entdecken und Gottes Weg zu gehen. Jesus sagte nämlich, an Heiligabend habe ich darüber gepredigt, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Es geht also nicht mehr darum, möglichst wörtlich das Alte Testament zu verfolgen, um auf Gottes Weg zu gehen. Es geht darum, Jesus zu folgen, um auf Gottes Wegen zu gehen. Genau darum wurden die Nachfolger, die Jünger von Jesus, dann auch Christen genannt in Antiochia und nicht Mosianer oder sonst irgendwie. In den beiden letzten Predigten von mir wurde das ebenfalls deutlich. Da habe ich Anfang des Jahres über die Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben gepredigt und wir haben dabei erkannt, dass wir alle mehr oder weniger glauben, aber dass von uns allen der Glaube ohne Jesus nicht auskommt. Nur Jesus hat genug Glauben. Und dann vor 2 Wochen beim Beispiel des Weinstocks und den Reben haben wir gemeinsam gesehen, dass nur in einer engen Verbindung mit Jesus Frucht gebracht werden kann. Mit Jesus hat sich also bezüglich des Weges Gottes etwas grundlegend geändert in der Bibel. Krass geändert. Das Alte Testament überliefert uns zwar wertvolle Geschichten und Prinzipien. Das Lesen und Studieren dieser Geschichten ist total nützlich, um zu entdecken, wie Gott damals gehandelt hat, wie er mit dem Volk Israel gehandelt hat und wie er das Volk Israel auf seinem Weg geführt hat. Aber es ist nicht automatisch in jeder Fragestellung heute der richtige gangbare Weg für uns, weil Jesus kam. Nur mit Jesus kann ein Christ auf Gottes Wegen gehen, nämlich weil Jesus der Weg Gottes ist. Christen und Nachfolger von Jesus sind nicht automatisch Jünger des Gesetzes von Mose. Christen sind Nachfolger von Jesus. Punkt. Ausrufezeichen. Wie finde ich aber meinen Weg, sodass ich gleichzeitig auf Gottes Wegen unterwegs bin? Was mache ich denn jetzt anders als die Juden, die sich einfach möglichst klar und stur an das mosaische Gesetz hielten? Auf Gottes Wegen meine Wege gehen. Auf Gottes Wegen meine Wege gehen. Mein Wunsch, mein persönlicher Wunsch ist es, dass ich meine Wege möglichst weitgehend den Wegen Gottes anpasse. Das wünsche ich mir und das wünscht sich, glaube ich, auch Gott für mich. Und er wünscht sich das auch schon im Alten Testament. Wenn wir genauer hinschauen ins Alte Testament, werden wir feststellen, dass es ihm schon damals nicht um eine sture Anwendung des Gesetzes ging, sondern dass es ihm schon damals darum ging, dass die Herzen der Menschen bei ihm sind, wenn sie auf seinem Weg gehen. Durch den Propheten Jesaja sagte Gott ja, dass unsere Wege nicht identisch sind mit seinen. Das habe ich am Anfang gelesen. Jetzt ist aber spannend zu sehen, was er in den Versen direkt davor gesagt hat. Direkt vor diesen Versen, dass seine Wege nicht unsere Wege sind, sagt er, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft zu ihm, solange er nahe ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Jesaja wünscht sich, dass diejenigen, die vom rechten Weg abgewichen sind, die nicht den richtigen Weg gehen, dass die umkehren, dass sie ihren Weg korrigieren. Diese Redewendung des Umkehrens, des Umdenkens und des Bekehrens findet sich interessanterweise sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Umdenken, umkehren, sich bekehren, sind biblische Beschreibungen dafür, dass ich meinen Weg auf Gottes Weg ausrichte. Wenn ich feststelle, dass ein Weg ganz falsch ist, dann muss ich einen Weg komplett neu einschlagen, um ans Ziel zu kommen. Und ich glaube, dieser Aussage wird sowieso jeder Mensch zustimmen. Aber richtig ist ebenfalls, dass wenn der Weg auch nur ein bisschen falsch ist, dass ich auch dann umkehren muss oder zumindest meinen Weg korrigieren muss. Von daher muss nicht nur ein gottloser Mensch, wie ihn Jesaja beschreibt, völlig sein Leben ändern und zu Gott umkehren und seinen Weg neu ausrichten, sondern ich muss meinen Weg immer wieder neu auf Gott ausrichten. Immer dann, wenn ich feststelle, dass mein Weg auch nur ein bisschen von Gottes Weg abdriftet, dann bin ich aufgefordert, meinen Weg zu hinterfragen und zu versuchen, ihn neu auszurichten. Um meine Wege mit Gottes Wege in Einklang zu bringen, ist Korrektur wichtig. Und deswegen brauche ich euch. Deswegen brauchen wir einander. Übrigens, in dem Zusammenhang, die Umsetzung kann kein anderer übernehmen. Wir brauchen den anderen nur zur Korrektur. Nicht, dass er mich bekehrt, dass er mich umkehrt. Das funktioniert nämlich nicht. Ich habe Freiheit, meine Wege zu gehen. Gott gibt mir die Freiheit und diese Freiheit müssen wir einander auch gehen. Selbst dann werden wir den Weg des anderen für vollkommen falsch halten. Wenn uns Gott die Freiheit gibt, falsche Wege zu gehen, müssen und sollen wir auch einander die Freiheit geben, falsche Wege zu gehen, ohne allerdings den Mund zu halten, sondern wir brauchen uns, um einander zu korrigieren. Bezüglich unserer Wege und Gottes Wege sind wir also vor eine Entscheidung gestellt einerseits und andererseits sind wir vor der Herausforderung gestellt, uns gegenseitig zu helfen. Bitte stell dir doch darum mal ganz bewusst die zwei folgenden Fragen, die ich jetzt vorlesen werde. Willst du deine eigenen Wege gehen, ohne dass dir Gott reinredet? Willst du deine eigenen Wege gehen, ohne dass dir Gott reinredet? Oder willst du deine Wege auf den Wegen Gottes finden? Willst du Jesus nachfolgen und dazu immer wieder deinen Weg korrigieren und Gottes Hilfe in Anspruch nehmen? Willst du deine Wege auf den Wegen Gottes finden, Jesus nachfolgen und Gottes Hilfe in Anspruch nehmen? Denkt mal einen ganzen kurzen Moment darüber nach und sagt nicht automatisch reflexartig gleich ja. Das würde ich eigentlich auch machen. Aber denkt mal darüber nach, ob ihr mit allen Konsequenzen bereit seid, Gottes Wege zu gehen, wenn sie euch aufgezeigt werden. Wir haben eine kurze Zeit der Stille dafür. Ich weiß nicht, wie es euch gerade ging. Also mir ging es gerade so ein bisschen so ähnlich wie diesem Vater, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nur in Bezug auf das Wollen. Also ich will, aber bitte hilf meinem Unvermögen. Eigentlich will ich Gottes Wege gehen. Aber im konkreten Einzelfall scheitert es manchmal komischerweise an meinem Wollen. Seltsam. Für König David, der alles andere als ein frommer Vorzeigechrist war, war die Entscheidung, die grundsätzliche Entscheidung aber klar. Er schrieb im Psalm 86 in der heutigen Bibellese: Lehre mich, Jahwe, deinen Weg. Ich will leben in deiner Wahrheit. Gib mir nur dieses eine Verlangen, dich und deinen Namen zu fürchten. Und was David hier sagt, macht schon deutlich, dass wir auf dem Weg sind. So wurden übrigens die ersten Christen auch genannt, die auf dem Weg sind. Wir sind nicht schon da. weder bei Gott im Himmelreich, noch schon da, dass wir hundertprozentig Gottes Wege gehen würden. Wir sind auf dem Weg. Wir lernen noch wie David. Wir lernen noch auf dem Weg zu gehen. David wandte sich an Gott, um Gottes Weg zu finden, zu lernen und entsprechend zu leben. Und dazu möchte ich uns Mut machen, dass wir offen dafür sind, zu lernen, was es heißt, Gottes Wege zu gehen. Jesus fordert sogar seine Schüler dazu auf, Gottes Weg zu finden. Und zwar, indem sie ihm nachfolgen. Er sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Und wenn man das Neue Testament liest, vor allem die Geschichten von Jesus und seinen ersten Schülern, wird ganz offensichtlich und klar, die folgten zwar Jesus, aber sie gingen noch nicht immer Gottes Weg. Wir sind in einem Lernprozess. Wer mir folgen will, der muss aber erst einmal eine Entscheidung treffen. Wer mir folgen will, sagt Jesus, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Auf Jesu Weg Jesus nachfolgen. Mit anderen Worten erwähnt es der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, bevor er anschließend eine ganze Reihe von Dingen aufzählt. Werde ich jetzt nicht vorlesen, könnt ihr vielleicht zu Hause mal nachlesen. Ich habe die Bibelstelle abgedruckt, 1. Petrus 2, ab Vers 21. Eine ganze Reihe von Dingen, wie Jesus im Alltag gelebt hat. Und dann die Aufforderung dazu, tretet in seine Fußstapfen. Folgt ihm nach. Macht es genauso wie er. Und ich glaube, Petrus war der Erste, der wusste, dass das nur sehr unzureichend gelingt. Unseren Lebensweg bringen wir mit Gottes Weg in Einklang, indem wir Jesus nachfolgen, indem wir es zumindest versuchen, indem wir in seine Fußstapfen treten. Wenn wir dies tun, dann werden wir auf unserem Weg auch Aufgaben und Punkte finden, die irgendwie schon vorbereitet scheinen, die nicht von uns gemacht wurden und auch nicht von irgendeinem anderen, der unser Leben plant, sondern die Gott vorbereitet hat. Situationen und Erlebnisse, Aufgaben, die uns quasi vor die Füße gelegt werden. Der Apostel Paulus schrieb deshalb an die Christen in Ephesus, wir sind Gottes Geschöpfe, durch Christus hat uns Gott für gute Taten geschaffen, die er vorbereitet hat, damit wir diese unterwegs umsetzen. Luther schreibt, damit wir in ihnen wandeln. Ja? Unterwegs sein mit Jesus. Unterwegs sein hinter Jesus her. Unterwegs sein und dabei die Dinge entdecken, die Gott für unser Leben schon vorbereitet hat. Wir müssen nicht uns selbst ständig Dinge ausdenken, die wir gerne umsetzen wollen. Wenn es etwas gibt in deinem Leben, was du ändern solltest, bin ich mir ganz sicher, wird dich Gott darauf hinweisen. Es geht nur darum, offene Ohren zu haben für diese leise Stimme Gottes, die im Gebet, bei einer Predigt, im Gespräch mit anderen oder beim Bibellesen zu dir sprechen will und dir den richtigen Weg weisen will. Wenn wir unsere Wege auf Gottes Wege lenken und auf Gottes Wegen unterwegs sind, dann werden uns Situationen begegnen, die Gott bereits vorbereitet hat. Probiert es doch mal aus. In der nächsten Gebetszeit, bei der nächsten Predigt, beim nächsten Gespräch mit anderen Christen, beim nächsten Bibellesen noch mal bewusst zu fragen, im Stillen, was könnte denn jetzt Gottes Weg für mich sein? Was will Gott mir denn jetzt hier durch diese Predigt, durch dieses Gespräch, durch dieses Gebet, durch dieses Bibellesen gerade sagen? Was machen wir nun mit all dem, was ich gerade gesagt habe? Unsere Frage am Anfang war ja, was unterscheidet meinen Alltag, wenn ich Christ bin, vom Alltag der Menschen, die keine Christen sind, oder ich ergänze jetzt mal, die nicht vorhaben, bewusst als Christ zu leben? Was unterscheidet mein Leben als Christ vom Leben eines anderen Menschen? Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich habe diese Frage, abgesehen davon, dass wir Jesus nachfolgen, nicht im Detail beantwortet. Weil die Detailantwort, die ist für jeden von uns eine andere Antwort. Jesus nachfolgen heißt, meinen Weg zu entdecken und diesem Weg zu gehen in der Annahme, es ist der Weg Gottes. Christsein heißt, meinen Weg zu finden in der Nachfolge von Jesus. Diese Frage will ich also auch gar nicht im Detail beantworten, was dein Leben vom Leben eines anderen Menschen unterscheiden könnte. Aber denk doch heute mal darüber nach, wenn du nach Hause gehst, heute Nachmittag oder auch im Gespräch nachher im Stehkaffee. Denk doch mal darüber nach, was es denn in deinem Leben bedeuten könnte, Christsein im Alltag zu leben. Und probier dann das ein oder andere einfach mal aus. Nimm dir doch eine Sache vor, die du diese Woche ausprobieren will, die diese Woche dein Christsein im Alltag prägen soll. Und vielleicht tun dir im Lauf der nächsten Wochen in jeder Predigt tut dir eine Sache vielleicht wichtig werden, die du dann auch ausprobieren willst. Christsein heißt ausprobieren. Ausprobieren den Weg Gottes. Die Dinge, die mir Gott aufs Herz legt, wo er zu mir spricht, wo er mich auf seinen Weg leiten will. Darum, geh deinen Weg mit Jesus. Geh deinen Weg auf Gottes Wegen, die er vorbereitet hat, und sag Ja zu Gottes Wegen. Amen.